Ja, vielen Dank, Ralf Füchs. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich weiß nicht, ob ich das Thema so ganz treffen werde und ob ich wirklich schon in der Lage bin, über die Zukunft der europäischen Energiewirtschaft zu reden, weil ich glaube, es ist noch einiges offen für die Zukunft, jedenfalls die nahe Zukunft, die vor uns liegt. Es hat möglicherweise auch damit zu tun, dass ich mich heute Mittag aus aktuellem innenpolitischen Anlass mit Herrn Röttgen das erste Mal getroffen habe und mit ihm eine Stunde Gedanken zum Thema Gorleben und Atommüllentlagerung ausgetauscht habe. Und in diesem Gespräch, aber auch in vielen anderen Gesprächen am Rande der großen Veranstaltungen zu zukunftsfähiger Energiepolitik, ist mir wieder deutlich geworden heute Mittag, dass viele Entscheidungen eben doch noch nicht getroffen worden sind, beziehungsweise dass vielleicht in Deutschland und einigen europäischen Ländern einige grundsätzliche Richtungswechsel ins Auge gefasst sind oder auch eingeleitet worden sind, aber einen echten Strategiewechsel weg von dem alten Energiemix der vergangenen Jahrzehnte hin in eine Energiewirtschaft, die alleine auf Erneuerbare und Effizienz setzt. Also diesen Strategiewechsel, den halte ich jedenfalls noch als, den sehe ich als einen Wechsel an, für den die Entscheidungen noch vor uns liegen. Aber sei es drum, die Grünen müssen ja auch Aufgaben haben, an die sie glauben. Es gibt so ein paar Grundannahmen in der öffentlichen politischen Diskussion über Energiepolitik, die nicht alle direkt mit der Energiepolitik zu tun haben, aber die ausgesprochen relevant sind für die Frage, wie machen wir da weiter. Und diese Grundannahmen, von denen habe ich den Eindruck, die werden auch schon immer geglaubt als Grundannahmen, als Fundament für Energiestrategien. Das möchte ich aber überprüfen und in Frage stellen. Es gibt zum Beispiel die eine Grundannahme, dass wir uns alle geeinigt haben in der Europäischen Union, dass wir tatsächlich den Klimawandel bremsen wollen und die Erderwärmung auf nur 2 Grad begrenzen wollen. Dafür ist Erhebliches notwendig, wenn man es in Treibhausgasreduktionszielen ausdrücken will, dann wäre dafür notwendig, dass man bis 2020 25-40% der Treibhausgase in den Industrieländern reduziert, einspart, sagen auch manche dazu, als wenn das so ein ganz einfacher Vorgang wäre. Und bis 2050 müssten wir 95% der Treibhausemissionen reduzieren. Das sind meiner Meinung nach gigantische Veränderungen und so oft dieses 2-Grad-Ziel auf europäischen Gipfeln, auf energiestrategischen Konferenzen so als Grundannahme gesetzt wird, so oft stelle ich dann aber doch wieder fest, dass nur die wenigsten bereit sind, tatsächlich den gigantischen Veränderungen, die erforderlich sind, um solche Ziele zu erreichen, tatsächlich ins Auge zu blicken. Die Europäische Union jedenfalls verharrt gemeinsam beinhart auf Zielen, die nicht ausreichen, um dieses 2-Grad-Ziel zu schaffen. Was einmal gesetzt ist, das bleibt gesetzt. Wir haben unter deutscher Ratspräsidentschaft Klimaziele gesetzt, die heißen, bis 2020 wollen wir 20% CO2 reduzieren, wollen 20% Erneuerbare schaffen. Das ist auch das, was am ernsthaftesten verfolgt wird. Und wir wollen unsere Energieeffizienz um 20% steigern. Schon da, auch wenn Claude Turms sagt, mehr ist drin und mehr muss gehen, schon bei diesem Energieeffizienzziel ist es so, dass wir es nicht hinbekommen, dieses Ziel auch in eine verbindliche europäische gemeinsam getragene Regulierung zu gießen. Also mit dem 2-Grad-Ziel als Grundannahme, Sie hören das immer wieder, aber ich rate Ihnen an dieser Stelle, misstrauen Sie dieser Grundannahme und misstrauen Sie der Suggestionskraft von Politik, dass das schon gesetzt sei. Die zweite Grundannahme, von der auch immer so getan wird, als sei das eigentlich alles schon gar nicht mehr strittig. Die zweite Grundannahme, die hat sogar schon eine längere Vorgeschichte als die Klimaziele. Das ist die Grundannahme, dass wir uns wirklich auf den Weg machen, insbesondere wir Europäer, und uns einer negativen Konkurrenz um begrenzte Rohstoffe, insbesondere Energiereserven, verweigern. Wir reden zwar viel darüber, unsere Importabhängigkeiten zu reduzieren, und wir reden auch viel darüber, limitierte Ressourcen mit anderen Ländern, mit auch den berühmten Emerging Economies fairer zu teilen, irgendwann sogar auch mit Afrikanern, wenn die sich dann mal industrialisieren. Aber heute ist es tatsächlich längst nicht so, dass die Politik, die die Europäische Union macht, das, was sie suggeriert an neuem Umgang mit der Herausforderung begrenzter Ressourcen, dass sie das tatsächlich in Politik umgießt. Es ist tatsächlich eher so, dass eine Politik verfolgt wird, die heißt, alle Pipelines führen zu uns, und zwar nicht nur aus dem Osten, sondern auch aus dem Süden. Und natürlich das, was jetzt an Gas in den USA übrig ist, das wird selbstverständlich auch gleich, so wie Claude das so en passant gemacht hat, Claude Turms wird auch gleich für das europäische Energiewende-Szenario vereinnahmt. Also von fairem Teilen der Ressourcen ist da noch wenig zu spüren. Ich glaube auch, dass sich da so ein bisschen ein Problemkreis schließt. Man kann nur fair teilen, begrenzte Ressourcen, wenn man in den Ländern der Welt, die verschwenderisch bis heute mit diesen Ressourcen umgehen, als erstes mal beschließt, den Verbrauch dieser Energieressourcen tatsächlich nach bestem Vermögen, und technisch können wir da wahnsinnig viel runterzubringen, das tun wir aber nicht. Die dritte Grundannahme, die ist ein bisschen neuer, aber die hat seit so 2-3 Jahren Konjunktur, bestimmt auch die grüne Programmatik zu Recht, ist auch eine super gute Idee. Die Frage ist aber auch da, ist das schon eine Grundannahme, die tatsächlich politisches gemeinsames Handeln in der Europäischen Union prägt? Ist heute Morgen auch mehrfach angesprochen worden oder erwähnt worden. Die Europäer suggerieren immer lieber und immer häufiger, dass sie jetzt wirklich bereit sind für nachhaltige Entwicklung, dass sie sich auf den Weg machen wollen in ein grünes Europa. Der Green New Deal, also ökologische Vorgaben gleichberechtigt neben ökonomischen Entwicklungszielen. Diese neue Strategie, die Europas Kommissionspräsident Barroso vor einigen Wochen vorgestellt hat, EU 2020, also auch da bleiben wir immer bei der 20 hängen, bei uns dreht sich immer alles um diese 20. EU 2020, die heißt jetzt ganz frech, grüne nachhaltige Entwicklungsstrategie soll auch sozial gerecht sein. Tatsächlich findet sich in dieser neuen Strategie genauso wenig mehr an konkreter Zielsetzung für nachhaltige Entwicklung, auch nicht im Energiebereich konsequent, wie in der alten Lissabon-Strategie. Aber mit dieser Suggestion von Grundannahmen und dass man sich da daran orientiert, wird da gerne gespielt. Außer dass die Grundannahmen, die den Bürgern suggeriert werden, außer dass diese Grundannahmen eben nicht wirklich einfließen in die europäische Politik, gibt es ein anderes ganz großes Problem, das uns meiner Meinung nach bisher hindert, tatsächlich für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und auch für den Kontinent und zumindest für die Nachbarregionen mehr einheitliche Strategien zu verfolgen. Es gibt in der Europäischen Union, was die Frage der besten zukünftigen Entwicklung im Energiebereich angeht, gibt es große Uneinigkeit. Gut, über Kopenhagen muss ich hier wahrscheinlich nicht viel sagen. Da ist es einmal ganz deutlich geworden, dass man sich europäisch doch noch nicht so weit verständigt hat, wie man das vorher hat glauben machen wollen. Also wie viel Treibhausgase die Europäer tatsächlich reduzieren müssen und gemeinsam wollen, das ist nicht streitfrei gestellt in der Europäischen Union. Und dieses 20-Prozent-Ziel, das ist eine Klammer, die ist mühsam gefunden worden. Und wie wir von da auf das notwendige Reduktionsziel kommen, das ist unklar. Das hat damit zu tun, dass über die Zukunft der Kohle in der Europäischen Union überhaupt gar keine Einigkeit besteht. Und da müssen Sie nur in das Nachbarland Polen gucken. Und da können Sie dann aber auch mit west- oder nordwesteuropäischen Konzernen drüber reden. Vattenfall ist ja auch ein großer Investor in Sachen Kohle, nicht nur in Deutschland, sondern in Polen. Und diese Frage der Kohle ist eben nicht entschieden. Und solange nicht entschieden wird, ob tatsächlich weiter in große Kohlekraftwerke investiert wird oder nicht, ist natürlich auch nicht absehbar, ob wir einen Umstieg in ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Energiesystem oder energiestrategisches System in Europa schaffen, das tatsächlich Nachhaltigkeitsziele und Klimaschutzziele oder auch den Umgang mit begrenzten Ressourcen verfolgt. Energieaußenpolitik, da ist einiges angesprochen worden. Aus meiner Sicht, also die Pipelines sind das eine, also alle Pipelines zu uns, aber jede Region der Europäischen Union verfolgt ihre eigene Pipeline-Strategie. Ja, das, jedenfalls, wenn es um Gazprom geht, das ist, glaube ich, das, was am besten so als Bild darstellt, wie schwach bisher diese sogenannte europäische Energieaußenpolitik ist. Ich habe jetzt nicht unbedingt ganz große Hoffnung auf Herrn Oettinger, dass der das anders regelt, weil er ja auch sehr, sehr stark aus diesem Interessenskonflikt mit den großen Energiekonzernen sich dafür herauslösen müsste. Ich hoffe, er schafft das zumindest zu einem Stück weit. Aber ich habe eigentlich eher Hoffnung, dass dadurch, dass die Europäische Union in der Lage ist, sich jetzt einen neuen auswärtigen Dienst aufzubauen, dass in diesem Neubau, in dieser Neukonstruktion eines diplomatischen Dienstes solche neuen Anforderungen, die in der globalisierten Welt gewachsen sind, wie eben die gemeinsame Energieaußenpolitik, dass die da anders abgebildet werden können, als das bisher in den diplomatischen Korps der Mitgliedstaaten der Fall gewesen ist. Sie wissen, dass die Frau Ashton, die diese Aufgabe übernommen hat, den Dienst aufzubauen, dass die sehr umstritten ist. Aber an uns Grünen soll das nicht scheitern. Wir wollen gerne, dass solche Problembereiche wie Energieaußenpolitik, Klimaschutz, vernünftiger Umgang mit Ressourcen, dass solche Probleme tatsächlich ganz stark berücksichtigt werden, wenn neue Leute in neuen Abteilungen in diesem diplomatischen Dienst der Europäischen Union dann eingestellt werden und ihre Aufgaben bekommen. Es gibt in Brüssel ganz eindeutig gibt es die ungebrochene Debatte darüber, ob wir tatsächlich ein Energiesystem wie Claude Turms das vorhin geschildert haben, ob wir das realisieren können, eine Energiestrategie, in der aufbauend auf vernünftige Nutzung von Energie, effiziente, rationelle Energieerzeugung, effiziente Nutzung und dann eben aufbauend auf der zweiten Säule der erneuerbaren Energien, ob wir so einen Systemwechsel machen sollen, wir haben bisher diese Sache nur in Teilen mehrheitsfähig machen können. Mehrheitsfähig sind wir bisher in Brüssel in dem Bereich der erneuerbaren Energien. Die Zustimmung ist richtig kontinuierlich gewachsen. Aber die Entscheidung zu sagen, dass die gesamte Energiestrategie so ausgerichtet werden soll, dass eben Effizienz und Erneuerbare, dass das die strategischen Säulen sind, auf denen unsere Energiewirtschaft aufgebaut wird, diese Entscheidung steht aus. Und dagegen steht eben die alte Auseinandersetzung um, brauchen wir nicht doch neue Atomkraftwerke, ohne Kohle geht es doch nicht. Und in beiden Auseinandersetzungen muss ich sagen, weiß ich noch nicht, wie es ausgehen wird. Wir stehen ja am Beginn einer Legislatur in Brüssel. Die Europäische Kommission ist erst wenige Wochen im Amt, aber was man schon mal feststellen muss, das ist nicht unbedingt eine Europäische Kommission, die an der Spitze von einem wirklichen Erneuerer für unsere grünen energiepolitischen Anliegen geführt wird, sondern es ist eine Kommission, die eher von einem Mann geführt wird, Barroso, der sehr stark seine Wurzeln im Gestern hat. Und deswegen wundert es auch nicht, dass die Europäische Kommission doch alles dafür tut, im Moment die Akzeptanz für die Atomkraft, die generell in der Europäischen Union schlecht ist. Keineswegs nur in Deutschland, ja. Also es gibt Länder, da ist die Ablehnung der Atomenergie sogar höher. Und selbst in Frankreich, das weiß in Deutschland nur keiner, weil da immer nicht so genau hingeguckt wird, selbst in Frankreich glaubt die Mehrheit der Bürger, jedenfalls wenn ich den Umfragen glauben darf, die die Europäische Kommission macht, dass es besser ist, aus der Atomenergie auszusteigen, weil man für den Müll niemals eine gute Lösung finden wird. Also auch die Franzosen sind mehrheitlich eher der Meinung, das ist eine Sache, die man hinter sich lassen sollte. Über die Zeiträume eines Ausstiegs muss man da sicher anders, denkt man da sicher anders als in Deutschland. Aber die Skepsis, was die Risiken angeht der Atomkraft, die ist selbst in Frankreich nicht vernachlässigbar. Die Europäische Kommission hat sich der Akzeptanz verschrieben. Es wurden Richtlinien gemacht und es werden Richtlinien vorbereitet, die Sicherheit suggerieren sollen. Ich will da nicht ins Detail gehen. Ich glaube, dass das wirklich eher strategisch wichtig ist, da über Sicherheitsstandards zu reden, als dass wir wirklich Sicherheitszugewinn in den Bereichen Atomstromproduktion oder Zwischen- oder Endlagerung bekommen. Ergebnis oder diese ganze Initiative, solche Richtlinien zu machen und Sicherheit suggerieren, ist Ergebnis eines Dialoges, der von der Europäischen Kommission und der Atomindustrie, Foratom, dem großen Dachverband der Atomwirtschaft, gemeinsam angestoßen worden ist. Das European Nuclear Energy Forum hat anderthalb Jahre lang in erster Linie in Bratislava und in Prag getagt und sieht sich tatsächlich auch als die Organisation, die den Boden für den Wiedereinstieg und die Renaissance der Atomkraft in Europa vorbereiten will. Ob das klappt oder nicht, die größten Probleme hat die Atomwirtschaft in Europa im Moment mit den Kosten. Die neuen Reaktoren sind einfach wahnsinnig teuer. Siemens hat wegen der Kostenexplosion in Finnland für den EPR ja das gemeinsame Unternehmen mit Areva schon verlassen und versucht jetzt zu billigeren Reaktormodellen, zu einem billigeren Design zu kommen durch eine Kooperation mit Rosatom. Ob das wirklich klappt, wird man sehen. Die geben sich größte Mühe außerhalb Deutschlands, unterstützt auch von RWE und E.ON, neue Aufträge zu akquirieren. Ob das ohne Brüsseler Geld geht, ob das ohne State Loan Guarantees geht, ob das ohne ohne Euratom-Darlehen geht. Das wissen wir noch nicht, aber das ist zum Beispiel dann die Stellschraube, an der die Grünen auch wahnsinnig gefragt sind, beziehungsweise an der auch die nationalen Debatten wiederbelebt werden müssen. Es kann nicht sein, ja, dass eine Technologie, die so schlecht ist, dass jetzt seit 25 Jahren in der Europäischen Union gerade mal anderthalb neue Baustellen gibt, dass die nochmal mit einer massiven Anstrengung der öffentlichen Hand staatlich dann gefördert wird. Diese Auseinandersetzung, wohin sehr viel öffentliches Geld in den nächsten Jahren gegeben wird, da würde ich sagen, die müssen wir gewinnen, damit dieses Geld, das wir so dringend für neue Strategien brauchen, damit das dann nicht wieder in die Technik von gestern gesteckt wird. Zu Atommüll und zu Proliferation und Risiken, also es ist eine sehr vordergründige Diskussion, die dazu in Brüssel läuft. Ich finde das tatsächlich regelrecht erbärmlich, dass bisher die Europäische Union sich nicht entschieden hat, insbesondere den Exportgeschäften, die Frankreich versucht mit nordafrikanischen und Staaten des Nahen und Mittleren Ostens zu Atomkraft zu machen, dem einen Riegel vorzuschieben, weil die Gefahren von also des Betriebes dieser Anlagen, aber auch die Gefahren dann, die mit militärischem Missbrauch zu tun haben, die sind einfach gigantisch. Und es gibt jetzt da zum Beispiel ein Kompromissprojekt, das diskutiert wird, das ich in jeder Hinsicht für anrüchig halte und wo ich denke, dass Desertec eigentlich genau die richtige Antwort und die richtige Gegenstrategie ist. Ägypten hat sich ja auch in die Reihe der Länder gestellt, die unbedingt in Frankreich einen Atomreaktor kaufen wollen. Und die wollen sich jetzt offensichtlich mit Israel zusammentun und diesen Reaktor mit Israel zusammen verwirklichen. Ich habe schon immer gefunden, dass Israel eine sehr, sehr zweifelhafte Nuklearstrategie verfolgt und dass sie sich überhaupt gar keinen Gefallen damit tun, auch gerade wenn man daran denkt, dass jetzt rundherum in den Ländern mindestens zivil noch aufgerüstet wird, dass die sich überhaupt keinen Gefallen damit tun, jetzt dann auch noch Gemeinschaftsprojekte dazu machen. Aber wir werden sehen, wie es ausgeht. Bisher ist die Europäische Union, sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gegenüber all diesen Aktivitäten einfach nur sehr tolerant. Zu Kohle, hier sitzen ja viele Fachkundige, auch das ist nicht vorbei. Also die Europäische Union hat sich festgelegt auf in immer und immer und immer wiederkehrenden Beschlüssen darauf, dass also Atomkraft in den nächsten Jahrzehnten sicher werden muss und dass Kohle in den nächsten Jahrzehnten einfach sauber werden muss. Unter dieser Überschrift, also wenn denn wenigstens die Vorgaben aus Brüssel für Kohlenutzung, ja, fossile Nutzung, wenn diese Vorgaben wenigstens darauf hinauslaufen würden, dass man optimale Effizienzanforderungen vorschreiben würde, aber auch da verweigern sich die Regulierer der Europäischen Union. Und das, was eben sehr viel Geld kostet und was man in Brüssel gerne anpreist als das, was die Kohle dann wirklich sauber macht, das ist die CCS-Technologie, die Abscheidung und Einlagerung von CO2. Darüber wird ja dann auf diesem Panel noch diskutiert werden. Also die Lage in Brüssel, die Lage der Auseinandersetzung über die Energiezukunft in der Europäischen Union, die ist nicht einfach. Und viele dieser Grundannahmen, ich habe nur einige am Anfang genannt, die rund um die Klimapolitik immer so gestreut werden, die finden sich überhaupt nicht wieder. Ich glaube, dass wir in Brüssel eigentlich immer noch in der Grundsatzfrage endlich Aufbruch in die neue Richtung, also sparsamer, intelligenter Umgang mit Energie in allen Bereichen. Sehr, sehr an Risikofreiheit oder an wenig risikoorientierte Erzeugung, effiziente Erzeugung, smarte, kluge Verteilung, gutes Management der Nachfrage. Das ist etwas, was so oft beschrieben wird und wo wir trotzdem eigentlich nicht wirklich gemeinsam vorwärts kommen. Claude hatte zu Recht angesprochen, dass viele Kommunen oder viele Regionen viel konsequenter in diesen Bereichen arbeiten, als wir das sozusagen oben bisher abbilden mit unseren Regulierungen. Ich glaube, dass man, wenn man diese riesigen Ziele zum Klimaschutz oder auch zur Versorgungssicherheit zu erschwinglichen Preisen schaffen will, dass man dann das eben nicht schafft, wenn man diese Entwicklung so wie sie bisher läuft, sich selbst überlässt, sondern ich glaube wirklich, dass in diesem Bereich Energieeffizienz und Energieeinsparung ganz taffe Regeln gemacht werden und das eine der gemacht werden müssen und das eine der wichtigsten Aufgaben für die Grünen in den nächsten Jahren sein wird, dass man die Stakeholder, also die Unternehmen zum Beispiel, die andere Interessen haben als die Energiekonzerne, dass man die in unser politisches Boot holen muss, wenn man mit Philips oder Osram oder auch mit einigen Geräteherstellern diskutiert, wenn man mit dann anderer Bereich Öl, wenn man mit Automobilkonzernen zu tun hat, die schon lange kleine Autos bauen und nicht so viele große Karossen im Angebot haben, stellt man eben doch fest, dass es nicht nur politische Ideen sind, sondern dass es Interessen gibt, die man möglicherweise gemeinsam verwirklichen kann. Aber man darf nicht unterschätzen, dass das alles kein Selbstläufer ist. Bei den erneuerbaren Energien, da habe ich ja schon am Anfang gesagt, das 20%-Ziel, das war das nicht unumstrittene Ziel, aber das war eigentlich der Bereich, in dem wir in Brüssel, als die Klimagesetzgebung gemacht worden ist, in der letzten Legislatur, in dem wir den wenigsten Widerstand hatten. Trotzdem ist es jetzt so, dass natürlich die Auseinandersetzung um diese Netze der Zukunft und weitergehende Ausbauziele für erneuerbare Energien zu neuem Streit führen und dass die große Lobby, die immer noch für Kohle und auch für Atom arbeitet, uns auch entgegentritt, wenn wir jetzt sagen, dieses 20%-Ziel, das ist nicht das, was ausreicht und wir wollen darüber hinausgehen. Ich weiß, dass das jetzt alles nicht nur optimistisch klingt. Ich glaube aber, dass man sich das klar machen muss, dass das eben alles noch vor uns liegt und dass wir noch nicht die Mehrheiten sicher haben, die eben für eine nachhaltige Energiewirtschaft oder für eine grüne Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union insgesamt stehen. Und also mir liegt auch das Kämpfen. Ich glaube, dass inzwischen klarer ist, dass das viele positive Ziele sind, die wir da verfolgen. Ich glaube auch, dass wir sogar mit den Gewerkschaften heute ganz anders als noch vor 10 oder 20 Jahren, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa insgesamt, ganz gute Mitstreiter haben. Aber wenn wir nicht richtig hart einsteigen in diese Auseinandersetzung, wenn wir den Sonntagsreden, die wegen Klimapolitik jetzt dann demnächst in Bonn wieder gehalten werden. Wenn wir denen glauben, dann könnte es uns auch leicht passieren, dass wir verlieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.